Also der Workshop trägt den Titel Entschamisierung der Vulva. Und wir spielen da so ein bisschen mit diesem Begriff der Entschamisierung, in dem die Scham schon drinsteckt, also auch ganz explizit die Körperscham über die eigenen Genitalien, zum Beispiel über die eigene Vulva, und wollen diese Scham auf irgendeine Art versuchen loszuwerden. Hört ihr gerade die Hintergrundgeräusche? Vielleicht muss ich das Fenster. Okay. Und ich mag da immer ganz gerne diese Metapher oder die Parallele zu den Schuldgefühlen. Von Schuldgefühlen kann man sich erleichtern, indem man sich entschuldigt und daran angelehnt ist so ein bisschen dieses Wortspiel der Entschamisierung, was natürlich auch gar nicht unbedingt immer so leicht ist, weil Scham sich ziemlich tief in den Körper einfressen kann, aufgrund der ganzen gesellschaftlichen Tabuisierungen, die du ja gerade schon erwähnt hast. Und Scham an sich, willst du dazu was sagen, Lynn, was Scham eigentlich ist und wie sich Scham anfühlt?
Ja, das ist vielleicht ganz gut darauf aufbauend, können wir uns überhaupt entschämen? Wenn Scham das Gefühl ist, was aufkommt, wenn wir uns nicht konform verhalten, sowohl im Sinne von gesellschaftlicher Konformität, aber eben auch in unserer Peer Group. Also wir schämen uns in dem Moment, wo ich anders bin, als wie ich glaube, wie ich sein darf, um in dieser Gruppe akzeptiert zu werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass Menschen ein sehr, sehr soziale Wesen sind und nur überleben können im sozialen Kontext und eben abhängig davon sind, dass meine Gruppe mich akzeptiert, ist dieses Schamgefühl erstmal nichts Böses. So, das ist das, was uns helfen will, mehr schlecht als recht, aber helfen will, so zu sein, dass wir akzeptiert werden. Und das bedeutet in einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft, dass ich gelernt habe, mich für Dinge zu schämen, die, wie beschreibe ich das, wenn ich mich zum Beispiel dafür schäme, in der Öffentlichkeit Gefühle zu zeigen, dann passt das zusammen mit einem kapitalistischen Weltbild. Und wenn ich zu emotional bin, kann ich genug arbeiten und bin ich produktiv genug und blubblub, und dann schäme ich mich dafür ganz viel. Aber eigentlich von meinen Werten her, hey, nee, ich finde eine Welt schön, in der Menschen Emotionalität zeigen, dann clasht das. Und deswegen versuchen wir, einen Umgang mit der Scham zu finden. Und dann rauszufinden, hä, was sind denn eigentlich meine Werte und wo habe ich was übernommen? Um mich davon zu entschämen oder einen Abstand zu gewinnen.
Immer wenn ich mich so mit diesem Thema auseinandersetze, so die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit von Sexualität oder auch so die gesellschaftlichen Normen, dann finde ich das total irritierend irgendwie immer, dass es ja einerseits so ist, dass der weibliche Körper so stark objektiviert und sexualisiert wird. Man braucht da nur in Werbung schauen und an, weiß ich nicht, irgendwelche wirklich weirden Aufdrucke von Handwerkerautos oder so. Und auf der anderen Seite ist aber eben gerade das weibliche Geschlecht, also die Vulva, so sehr mit Scham belegt, dass es nicht mal eine adäquate Bezeichnung irgendwie durch die Gesellschaft durchgibt. Wie lässt sich das denn erklären? So einerseits diese starke Sexualisierung des weiblichen Körpers und diese Omnipräsenz und auf der anderen Seite diese Unsichtbarkeit der Vulva und die auch die Nichtbezeichnung dessen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Feststellung oder wichtige Diagnose, die du da auch reinbringst. Also das macht ja genau diese Spannung oder beschreibt dieses Spannungsfeld und das Paradox von auf der einen Seite eine Tabuisierung und Unsichtbarkeit und auf der anderen Seite eigentlich fast eine Hypersexualisierung oder auch Pornografisierung von weiblichen Genitalien oder Körpern an sich. Und ich würde schon sagen, dass das ganz gut reinpasst in ein, also dieses Spannungsfeld oder dieses Paradox auf jeden Fall auch einfach eine patriarchale Logik widerspiegelt, in der weibliche Lust auf der einen Seite da ist, für ein männliches Begehren, um das zu stillen, und auf der anderen Seite aber halt auch nie einfach nur für sich existieren darf oder nie einfach nur als eigenes Begehren, eigenständiges, autonomes Begehren von dem Männlichen unabhängig da ist. Und ich würde schon sagen, dass es da quasi in dieses Bild von, wie Sexualität zu sein hat, insbesondere von Frauen und Queers, dass es da halt irgendwie reinspielt, das halt so ein bisschen in Schach zu halten in dieser patriarchalen Logik.
Ist dieses Phänomen einzig allein der so heutigen westlichen Gesellschaft zuzuordnen. Gab es da irgendwie einen Blick in die Vergangenheit, wie auch mal einen anderen Umgang sozusagen mit der weiblichen Sexualität, mit der Vulva?
Also jetzt dieses Paradox, was wir gerade besprochen haben, ist auf jeden Fall ein westliches Phänomen, würde ich sagen, und auch sehr geprägt von so einer Kultur der Zweigeschlechtlichkeit, also wo so dieses binäre Geschlechtermodell, die Annahme, es gibt nur Männer und Frauen, die sich gegenseitig begehren, damit hängt es auf jeden Fall zusammen. Und was es zu anderen Zeiten an verschiedensten Orten der Welt auf jeden Fall auch schon gab, an Auseinandersetzungen oder verschiedenen Bildern und Umgangsweisen mit Sexualität, das beschreibt Neetu Sanyal in ihrem Buch Die Enthüllung der Vulva ganz cool, wo auf jeden Fall auch deutlich wird, wie zum Teil Vulven zelebriert wurden und gefeiert wurden. Und da ist, finde ich, auch die sogenannte weibliche Ejakulation oder das Squirting ein richtig gutes Beispiel für, weil das halt so zum Teil schon in der griechischen Antike bekannt war, Aristoteles und andere Philosophen darüber geschrieben haben, in so japanischer Holzschnitzkultur des 15. und 16. Jahrhunderts es irgendwie Holzdildos gab mit direkt darunter einem Art Auffangbecken für das Ejakulat. Und das also mit diesen Gegenständen oder auch diesen künstlerischen Werken einfach auch so sichtbar wurde, wie die weibliche Ejakulation und damit eventuell dann auch Formen von Lust ganz anders integriert waren in so das Kulturverständnis. Und dieses ganze Wissen oder auch der Umgang damit dann irgendwann abhanden ist, beziehungsweise auch unsichtbar gemacht worden ist. Das wären jetzt so meine Beispiele. Fällt dir noch was ein?
Ich denke gerade gar nicht so weit zurück an die Frauengesundheitsbewegung. 70er, 80er Jahre, Steady. Also, dass diese Art von Sichtbarmachung und Aneignung und ja, Wiederentdeckung und Verstehen von, wie funktioniert mein Körper, wie sieht es von innen aus, welche Krankheiten sind da, das eigentlich schon mal passiert ist in einer ziemlich großen Bewegung und das immer noch nicht in unserer, in den Biologiebüchern ganz platt im Sexualkundeunterricht nicht angekommen ist und eben aber auch nicht in vielen Bewusstseinen von Menschen, mit denen ich mich umgebe. Wir immer noch nicht wissen, weil viele, die zu uns in den Workshop kommen, noch nie ihre eigene Vulva angesehen haben, geschweige denn mal eine andere. Oder wissen, wie die Klitoris als Organ aufgebaut ist oder funktioniert. Also ja, das wurde schon mal besser gemacht und mir scheint es, dass es doch sehr aktiv zurückgehalten wird, weil anders verstehe ich nicht, warum es nicht normaler jetzt schon ist.
Würde ich direkt dran anknüpfen mit meiner nächsten Frage. Du hast gerade schon gesagt, Menschen, die bei euch an den Workshops teilnehmen, sich selber teilweise noch gar nicht mit ihrem Körper in der Gänze auseinandergesetzt haben, geschweige denn zum Beispiel auch andere Vulven gesehen haben. Das ist ja schon letztlich eine Folge dieser Schamisierung oder Schambehaftung der Vulva auf so individueller Ebene. Was macht denn das noch mit den Menschen, also vor allen Dingen dann wahrscheinlich mit Menschen, mit Vulven, wenn halt eben es da so diese Wissenslücken gibt, beziehungsweise das Wissen eigentlich da ist, aber nicht genutzt wird oder das halt eben mit so Scham, Tabus, wie auch immer belegt ist. Was macht das mit den Menschen so? Was habt ihr da so für Erfahrungen aus den Workshops vielleicht auch?
Da sprichst du ein total interessantes Phänomen vielleicht sogar an, weil wenn die Scham uns sagt, das darf nicht sein, also damit wirst du nicht geliebt und die Vulva, der Schambereich, gefühlt wird als etwas, das darf nicht sein. Das heißt, einmal einfach ein Teil meines Körpers darf nicht sein, der auch rein anatomisch, ne, die Hüfte ist irgendwie recht zentral gelegen, aber eben auch, was da alles stattfindet. Ne? Lust, Unlust, Ausscheidung, Abgeben, Loslassen. Wenn das alles nicht sein darf, macht das auf einer ziemlich tiefen Ebene bei vielen, was wir beobachtet haben, was ich auch von mir selbst kenne, so ein Gefühl von, eigentlich darfst du gar nicht sein. Halt lieber die Beine zusammen, sei nicht so laut, zeig nicht zu viel von dir. Und in diesem Moment, das ist so das Tolle, irgendwie, wo ich ins Schwärmen komme, in diesem Moment, wo wir auch in dem Workshop diese Erkenntnis haben, krass, ich darf das von mir zeigen, diesen Schambereich, ich darf den in eine Safe Space, ne, also in eine sichere Öffentlichkeit zeigen, und darf trotzdem noch da sein. Was bedeutet das für all die anderen Sachen, wo ich mich klein halte? Wo ich das Gefühl habe, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Es ist, also es ist echt wie so ein, ich habe ganz oft am Anfang so eines Workshops, sitzen noch alle dann, hallo, sind eher so, man merkt nicht so viel. Und am Ende ist so ein krass, da ist ein Mensch. Da ist ein Mensch in seiner Ganzheit, mit der Lust, mit dem, geil, ich bin hier am Leben. Und auch einen ganz anderen Mut, sich in die Welt zu geben und da sein zu dürfen. Ja, da kann ich ins Schwärmen. Das ist total faszinierend.
Also ich hätte nur noch eine Ergänzung, die jetzt eher wieder zurückgeht, rauskommt aus dem Schwärmen und eher wieder zu deiner Frage, was macht die Scham alles? Also was ist so die Konsequenz von einer gesellschaftlichen Beschämung für bestimmte Körperteile oder für bestimmte Arten des Seins, des Mich-Verhaltens? Und ich finde da den Begriff so der chronischen Scham auch sehr, sehr wichtig, weil es nicht nur um, jetzt in unseren Workshops geht es nicht nur um ein akutes Schamgefühl, also ein plötzliches überrollt oder überschwemmt werden in einer akuten Schamsituation. Das ist eine Scham, die eher momentär ist, die vielleicht ab und zu mal auftreten kann und die dann auch wieder verschwindet. Und die Scham, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen, das ist eine Scham, die sich so richtig tief in den Körper eingefressen hat und die so häufig vorkommt, dass man da wirklich zum Teil von chronischer Scham sprechen kann. Also eine Scham, die ja irgendwie wie so unter der Haut sitzt und so eine ständige Begleiterin ist und eher also wirklich dann so ein Dauergefühl hinterlässt von irgendwie... Ist mit mir was nicht richtig, ich bin nicht normal oder so wie ich bin, stimmt was nicht mit mir. Das wären so quasi die Ausmaße dann von solch chronischen Schamgefühlen. Und da finde ich es auch total wichtig, quasi danach zu fragen, wer empfindet diese Form von chronischer Scham und wer empfindet sie nicht und da auf die gesellschaftliche Positionierung zu schauen und halt wirklich sich auch anzugucken, wie dann chronische Scham eventuell oder ziemlich wahrscheinlich sogar strukturell bedingt sein kann. Also dass vielleicht eine Person in einer sehr privilegierten gesellschaftlichen Position nicht so häufig beschämt wird oder halt eher die Erfahrung macht, immer normal zu sein, immer dazu zu gehören, nicht irgendwie anzustoßen quasi. Und Menschen, die diese Erfahrung ständig nicht machen, also ständig das Gefühl haben, nicht normal zu sein, nicht dazu zu gehören und im Gegenteil beschämt werden. Und das kann auch für alles Mögliche sein, sei es irgendwie für beschämt werden dafür, wie die eigenen Haare aussehen oder beschämt werden für auch zum Beispiel Körpergewicht oder halt dann sowas wie die eigene Vulva. Das ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, die sich so richtig mit dann in den ganzen Alltag trägt und sich auf mein ganzes Körpergefühl auswirken kann oder auf mein in der Welt sein auswirken kann.
Mir fällt da auch gerade wieder die Diskussion um die Pink Gloves ein. Eine neue, in Anführungsstrichen, Erfindung, die in einer Fernsehsendung vorgestellt wurde, wo es darum ging, dass mit einem Handschuh die Menstruation unsichtbar passieren kann und Menstruations- und Hygieneartikel unsichtbar verschwinden können. Ganz einfach und ganz sauber und man muss quasi sich nicht selber berühren, sondern hat noch diesen Schutzhandschuh dazwischen und es wird ganz diskret entsorgt. Und da fällt mir dann irgendwie immer so auf, dass ja diese Unsichtbarmachung ja auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern ja auch auf so einer Gesundheitsebene, wie ihr es ja eben schon gesagt habt, und halt eben auch auf so einer alltäglichen Ebene. Und ja, dieses Beispiel mit den Pink Gloves hat mir nochmal gezeigt, obwohl ich da irgendwie mir dessen schon bewusst bin und mich mit dem Thema auseinandersetze, auf wie vielen Ebenen das halt einfach sozusagen greift. Da würde ich jetzt mal daran anknüpfen, die Frage stellen, an wen richtet sich denn jetzt dieser Workshop? Sind es Leute, die sich schon ganz bewusst mit dieser Schambehaftung der Vulva auseinandersetzen? Oder richtet sich das wirklich auch an Leute, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben? Weil es kann ja auch durchaus sein, dass das Thema vielleicht auch bestimmte Personen abschreckt, erstmal so. Wen wollt ihr also mit diesem Workshop erreichen und wie schafft ihr es vor allen Dingen, mit welchen Inhalten und mit welcher Herangehensweise ein Thema, was jetzt so stark mit Scham behaftet ist, worüber sich weder in der Öffentlichkeit noch im Privaten großartig ausgetauscht wird, wie schafft ihr es da halt eben, das anzugehen?
An sich richtet sich jetzt der Workshop, den wir am Donnerstag geben, zur Entschamisierung der Vulva an Menschen mit Vulva, egal wie sie sich identifizieren, egal ob sie sich als Frauen oder Männer, nicht binär, trans, queer und so weiter definieren. Und wir machen auf jeden Fall die Erfahrung, dass Menschen kommen, die sich auf unterschiedliche Art mit den Themen schon bisher beschäftigt haben oder halt auch nicht so viel beschäftigt haben. Also es sind immer wieder Menschen dabei, für die der Schritt in den Workshop wirklich eine krasse Überwindung darstellt und die das auch dann so beschreiben würden, dass sie ein großes Thema mit ihren eigenen Schamgefühlen haben und gerade deswegen zum Workshop kommen. Und es gibt auch immer wieder Teilnehmende, die sich schon viel zum Beispiel anatomisch auch mit ihrem Körper beschäftigt haben oder mit ihrer Lust und da zum Teil dann irgendwie auch ein Verständnis haben von einem sexpositiven Queer-Feminismus oder so und da einfach Lust haben, sich weiter mit auseinanderzusetzen. Also ich würde schon sagen, dass es so dieses Spektrum abdeckt von Menschen, die irgendwie mit sehr großen oder die von sich selber sagen würden, sie kommen mit sehr großen Schamgefühlen und andere, die sagen, ich habe einfach Lust, mich damit weiter zu beschäftigen, weil ich es wichtig finde.
Was ich auch oft sehe, ist Menschen, die sich auf einer theoretischen Ebene super viel schon mit eben Queer-Feminismus, Sexpositivität auseinandergesetzt haben. Das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen wieder, wo es dann an ich herkomme. So das irgendwie verstanden haben, so ah, okay, das ist ja das Patriarchat und davon befreie ich mich jetzt. Okay, und dann an diesem praktischen Hängenbleiben zu merken. Ah, und immer wieder sage ich ja, obwohl ich eigentlich nein meine. Und immer wieder fake ich einen Orgasmus. Oder also in dieser, nee, ich habe doch was kognitiv verstanden und ich handle noch anders. Also es irgendwie verkörpern wollen.
Und deine zweite Frage war ja genau, wie wir genau das schaffen, ne? Diese Scham zu entschamisieren oder was da genau dann passiert. Und das hatte Lynn vorhin jetzt auch schon so ein bisschen beschrieben, wenn wir davon ausgehen, dass Scham auf der einen Seite, also wenn Scham das Gefühl ist, was mich auch bringt oder dazu bringt, mich verstecken zu wollen oder so einen Impuls auslöst von Flucht zum Beispiel, im Erdboden versinken, das ist ja auch so ein krasses Sprichwort, vor Scham im Erdboden versinken, also es ist wirklich so ein dieser Impuls, eigentlich nicht mehr da sein zu wollen. Und das, wofür ich mich schäme, verstecken zu wollen, den Augen der anderen entziehen zu wollen, den Blicken der anderen entziehen zu wollen. Und damit arbeiten wir tatsächlich, dass wir Menschen einladen, sanft und vorsichtig und alles im eigenen Tempo sich zu zeigen in einem Moment, in dem sich es vielleicht einigermaßen sicher anfühlt oder in dem es auch was Freudvolles haben kann. Genau, das wäre so der Ansatz vor allen Dingen in dann den Workshops, die hoffentlich mal wieder in Präsenz stattfinden können. Online sieht das Ganze so aus, dass wir Menschen eher dabei begleiten oder auch anleiten, in eine Selbsterkundung zu gehen mit der eigenen Vulva, sich die Vulva im Spiegel anzuschauen und diese Sichtbarkeit zu unterstützen. Und das Wichtige ist dabei auf jeden Fall, dass es hauptsächlich deswegen funktioniert, weil wir es halt nicht alleine machen, weil andere Menschen mit dabei sind und sich gegenseitig supporten können.